Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute Morgen hier zu sein. Ich freue mich besonders deswegen, weil ich schätze wahnsinnig eure nahe Lage zum Rhein. Und ich freue mich schon die ganze Woche drauf, hier nachher in der Sonne da drüben zu sitzen, Kaffee mit euch zu trinken. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es nachher Kaffee gibt, Rita, aber ich hoffe irgendwie... To go. Ah, super, okay, ja. Dann freue ich mich auf jeden Fall weiterhin noch. Ich stelle mich mal noch kurz vor, wahrscheinlich kennen mich nicht alle hier. Mein Name ist Joel Rosenfelder, ich bin Teil von der FEG Köln-Mülheim. Und zusammen mit meiner Frau Dina wohnen wir jetzt seit 4 Jahren in Köln. Ich komme ursprünglich aus dem Schwarzwald und ich arbeite als Regionalreferent bei der Hochschule SMD. Die Hochschule SMD, das ist ein Netzwerk von christlichen Hochschulgruppen in Deutschland. Und da bin ich so eine Art regionaler Studentenpastor. Das heißt, ich betreue so etwa 10 SMD-Gruppen in der Region NRW, begleite die, coach die. Und das ist so Teil meiner Arbeit. Mein Studium ist jetzt zwar selber schon einige Jahre her, aber ich habe vorbereitend auf die Predigt in einem alten Stille-Zeit-Tage-Buch von mir herumgeschaut. Und in diesem Stille-Zeit-Tage-Buch, das war aus meiner Studienzeit, da habe ich einen Gedanken für diese Predigt bekommen, um den Text, um den es heute gehen soll. Und zwar, ich bin dort mein Tagebuch durchgegangen und habe so ein bisschen so ein Auf und Ab in meinem Glaubensleben feststellen können. Es gab irgendwie große Höhen und danach wieder irgendwelche Tiefen. Und ich habe in diesem Tagebuch immer wieder festgestellt, ich bin doch sehr stark abhängig von meinem Umfeld. Das war eine Zeit, wo ich gerade ein Auslandssemester gemacht habe, wo ich aus dem festen Netz an Freundschaften und Bekanntschaften, die ich im Studium hatte, weg an einen anderen Studienort gekommen bin und deswegen gemerkt habe, wie stark mich mein Umfeld, die Beziehungen, die Gedanken, die um mich herum sind, prägen. Und ich habe gewissermaßen Folgendes festgestellt. Ich bin ein Lappen. Ich bin so ein bisschen wie ein Lappen. Der Lappen saugt das auf, was er um sich herum findet. Das ist entweder, wenn er gerade kein Wasser hat, dann ist er furztrocken und man kann ihn so ein bisschen biegen. Oder aber er saugt irgendwelche Reste von wohlriechendem Spülmittel, von Aloe Vera auf oder irgendwelche ekligen Reste von irgendeinem Pesto und Kaffee oder so. Also ein Lappen saugt das auf, was um ihn herum ist. Und das habe ich auch in den letzten Wochen wieder bei mir beobachtet, wo ich ein bisschen so wie ein Lappen bin. Ich saug das auf, was in mir herum ist. Und ich beginne diese Predigt mal mit einer ganz, ganz bösen Unterstellung heute Morgen. Ich bin ja morgen weg, ich kann dann wieder heute ein bisschen freier sagen, was ich denke. Ich glaube, ihr alle seid auch solche Lappen. Ich glaube, ihr saugt auch das auf, was um euch herum ist. Das prägt euch an Beziehungen und Gedanken, was in eurem Umfeld ist. Und ich glaube, weil wir da manchmal gar nicht so viel dagegen unternehmen können, können wir das auch als Chance nutzen. Deswegen soll es heute um diesen Bibeltext gehen und ich lade dich ein, ganz bewusst bei dem Thema Gnade diese Lappenhaltung einzunehmen. Das aufzusaugen, was Gott dir durch diesen Text zu sagen hat. Wir hatten vorher gesagt, wir können den Text ruhig nochmal durchlesen. Ich lese ihn nochmal vor. Ich habe nämlich gestern Abend noch spontan einen Vers mit dazu genommen, das wusste Rita vorher nicht. Und dann lese ich den Text nochmal vor. In Römer 4, Verse 24 bis 5, Vers 2 heißt es: Denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. 3 Gedanken möchte ich aus diesem Bibeltext vor allem mit euch teilen. Ich habe sie hier nochmal fett markiert. Der erste Gedanke bezieht sich auf das Thema Verfehlungen. Ein zweiter den freien Zugang zur Gnade, den wir bekommen haben. Und ein dritter Gedanke auf die Hoffnung, die uns mit Freude und mit Stolz erfüllt. Und ich fand es super spannend zu sehen, dass diese 3 Gedanken sich auch auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beziehen. Von diesem Gedanken der Verfehlungen, den kann man auf die Vergangenheit vor allem beziehen. Da heißt es, wir sind aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden. Dann die Gnade, der freien Zugang zur Gnade, die jetzt zur Grundlage unseres Lebens geworden ist, also die Gegenwart. Und auch noch ein Blick in die Zukunft, auf die Hoffnung, an der wir einmal teilhaben werden, an der Herrlichkeit Gottes. Diese drei Gedanken soll es gehen. Starten möchte ich mit dem Vers in Römer 5, Vers 1. Wir haben jetzt Frieden mit Gott. Jetzt haben wir Frieden mit Gott. Dann wird gleichzeitig etwas gesagt über die Zeit, die davor war. Eine Zeit des Unfriedens. Also wo das Verhältnis zwischen Mensch und Gott eben nicht diesen Frieden entsprochen hat. Und Paulus begründet diesen Frieden mit der Unvollkommenheit, mit der Verfehlung von Menschen. Und wenn wir diesen Zustand zwischen Mensch und Gott formulieren, diesen Zustand des Unfriedens, dann begreifen wir theologisch das häufig mit dem Wort der Trennung. Dass der Mensch von Gott getrennt ist. Dass da eine Trennung zwischen Mensch und Gott da ist. Ich glaube aber, um diesem Bibeltext hier gerecht zu werden, könnte man es vielleicht sogar noch etwas drastischer sagen. Ich glaube, man könnte mit Blick auf den Römerbrief sogar noch ein etwas drastischeres Wort verwenden. Nicht nur Unfriede oder Trennung, sondern das Wort Krieg. Mehrere Auslegerinnen und Ausleger weisen genau auf dieses Wort hin. Auf einen Kriegszustand. Auf einen Kriegszustand, der zwischen Mensch und Gott bestanden hat. Der hier zwar beendet ist, aber ich glaube, wir verstehen diesen Gedanken von Gnade und von dem Ende des Kriegszustandes viel mehr, wenn wir da nochmal eine Rückschau wagen. Auf diesen Zustand zurückblicken. Genau das macht Paulus nämlich auch, der Autor des Römerbriefs, in den ersten vier Kapiteln in diesem Brief. Und ich habe euch einen kleinen Auszug dort nochmal mitgebracht, weil er gebraucht doch relativ scharfe Worte, um das auf den Punkt zu bringen. Er schreibt dort, es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Puh. Sind ziemlich scharfe Worte, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke bei so einem Text, ich kann das irgendwie nicht gleich zu 100% unterschreiben. Also, das ist irgendwie nicht das, was ich irgendwie in meine Selbstbeschreibung irgendwie reinpacken würde. Klar, ich glaube, wenn ich irgendwie Nachrichten sehe oder so und dann merke, natürlich, es gibt Böses auf der Welt. Wir würden da sofort Beispiele einfallen, euch wahrscheinlich auch. Da fällt uns sofort was ein, wo wir sagen würden, auf diesen oder jenen Menschen, da trifft diese Beschreibung zu. Aber kann man das so für sich selbst sehen? Würde man da auch seinen Namen drunter schreiben? Ich habe da meine Schwierigkeiten, ganz ehrlich damit. Ziemlich bewegend fand ich daher eine Geschichte, die ich vor einigen Jahren mal gelesen habe. Ist eine wahre Geschichte. In den 1960er Jahren gab es einen Prozess gegen Adolf Eichmann. Adolf Eichmann war ein zentraler Akteur im Nationalsozialismus und für den Holocaust mitverantwortlich. Und Adolf Eichmann, er wurde in Argentinien gefasst und ihm wurde in Israel der Prozess gemacht. Und während dieses Gerichts mussten Zeugen geladen werden, also während des Prozesses, die gegen ihn ausgesagt haben. Und einer dieser Zeugen war ein Holocaust-Überlebender mit dem Namen Yehiel Denur. Und als dieser Yehiel Denur in den Zeugenstand trat und den Angeklagten Eichmann in seiner Ecke sitzen sah, da brach er schluchzend zusammen und es gab eine große Unruhe im Prozesssaal. Der Prozess musste unterbrochen werden. Und einige Wochen später hat ein Journalist diesem Holocaust-Überlebenden Yehiel Denur nochmal das Video von dem Prozesstag vorgezeigt und auch diese Szene von dem Zusammenbruch, wo er einfach in Tränen zusammengebrochen ist und hat ihn gefragt, was in diesem Moment bei ihm passiert sei. Also sei es Hass gewesen, der da aufgekommen ist oder sei er irgendwie von den Erinnerungen überwältigt worden und sei deswegen zusammengebrochen. Und dieser Yehiel Denur, der verneinte all das. Und er sagte etwas, was den Journalisten zutiefst schockiert hat. Er sagte, was ihn überwältigt hat, was ihn hat zusammenbrechen lassen, war die schlichte Erkenntnis gewesen, dass dieser Adolf Eichmann kein Dämon war, sondern ein ganz gewöhnlicher Mensch. Und ich zitiere ihn, ich fürchtete mich vor mir selbst. Ich erkannte, dass ich ebenso dazu fähig wäre, so etwas zu tun, genau wie er. Das fand ich wahnsinnig beeindruckende Gedanken von diesem Holocaust-Überlebenden. Jemand, der so viel Leid erfahren hat. Jemand, bei dem wir sofort ohne Wenn und Aber sagen würden, der hat das Recht, über das Böse der anderen zu sprechen. Weil er es selbst miterlebt hat, auf die tiefste Art und Weise, die wir uns vorstellen können. Dieser Holocaust-Überlebende, Yehiel Denur, zieht eine Parallele von diesem Nazi Adolf Eichmann zu sich selbst und sagt und gesteht sich ein, dass unter anderen Umständen, in einer anderen Zeit, in einer anderen Situation vielleicht gar nicht so viel hätte dazukommen müssen und die Rollen hätten umgetauscht sein können. Fand ich wahnsinnig bemerkenswerte Gedanken von ihm. Bemerkenswerte Gedanken auch mit Blick auf den allgemeinen menschlichen Zustand. Ich glaube, der Gedanke ist nicht dabei, dass Menschen per se so schlecht und so böse sind. Aber was passieren kann, wenn man im falschen Umstand irgendwo ist, wozu ein Mensch theoretisch in der Lage ist. Und dazu, da finde ich das Wort Krieg nicht das Allerunpassendste, was hier anklingt. Dieser Kriegszustand, über den Paulus hier schreibt, den beachtet er aber als beendet. Diese Zeit des Krieges zwischen Mensch und Gott ist vorbei, weil wir durch Jesus Christus diesen Frieden haben. Dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, haben wir diesen Frieden mit Gott. Um in dem Bild von Krieg und Frieden zu bleiben, man könnte sagen, es wurde ein Friedensvertrag geschlossen. Ein Friedensvertrag zwischen Gott und Mensch. Und ich glaube, da hilft dieser Gedanke des Friedensvertrages, weil es geht um eine feste, sachliche Grundlage. Frieden bedeutet für uns, glaube ich, viel in der Beziehung mit Gott, dass wir das über ein Gefühl her definieren. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Manchmal haben wir Tage, da spüren wir diesen Frieden zwischen uns und Gott. Das Leben ist irgendwo gut. Vielleicht gelingen uns viele Sachen, die wir uns vorgenommen haben. Aber es gibt auch Tage, wo wir überhaupt nicht diesen Eindruck haben. Wo uns vielleicht viele Sachen eben nicht gelingen, die wir uns vorgenommen haben. Und wo wir diesen Frieden nicht spüren zwischen Mensch und Gott oder zwischen uns und unserer Gottesbeziehung. Und da kann dieser Gedanke des Friedensvertrages helfen, weil es nicht nur um ein Gefühl des Friedens geht, sondern weil es eine feste und sachliche Grundlage ist, auf der dieser Friede zwischen uns und Gott besteht. Und diesen Frieden haben wir nicht aufgrund unseres Handelns, nicht aufgrund unserer guten Taten, sondern aufgrund unseres Glaubens. Und dieser Gedanke führt Paulus von dem Blick in die Vergangenheit zum Blick in die Gegenwart, zu seinem zweiten Gedanken hier, zu dem freien Zugang zu Gottes Gnade. Gottes Gnade, die wir durch Jesus Christus geschenkt bekommen, das ist ein Alleinstellungsmerkmal des christlichen Glaubens. Das wurde mir vor 2 Jahren in einem Gespräch mit einem muslimischen Studenten nochmal extrem bewusst. Als regionaler Studentenpastor bin ich immer wieder bei Campusaktionen mit dabei. Campusaktionen, wo wir mit Leuten ins Gespräch kommen wollen. Ein Wunsch von unseren Hochschulgruppen ist es, andere Studenten zum christlichen Glauben einzuladen und machen da verschiedene Aktionen auf dem Campus. Und an einem Tag bin ich dort mit einem muslimischen Studenten ins Gespräch gekommen. Und es war ein wahnsinnig tolles Gespräch. Wir haben uns nachher 2 Stunden Zeit genommen. War super wertschätzend. Das fand ich sehr spannend. Wir haben sehr viel übereinander gelernt. Sehr viel über unsere jeweiligen Religionen und Weltanschauungen. Er hat viel über meine Gottesvorstellung gelernt. Ich viel über seine. Und es war ein sehr respektvolles Gespräch. Wir haben einige Gemeinsamkeiten festgestellt und einige Unterschiede. Und an einem Punkt, da erinnere ich mich noch super gut daran, ging es gerade darum, dass er mich gefragt hat, wie irgendwie meine Vorstellung von Gott und Mensch ist oder von dem Verhältnis. Und da habe ich versucht zu erklären mit meinen Worten, wie ich mir Gnade vorstelle. Also Gnade, und das habe ich, glaube ich, so etwa sinngemäß gesagt, ist ohne jedes Zutun von Menschen die Haltung, mit der Gott uns begegnet. Und das war so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, jetzt wird's spannend. Es blieb weiterhin sehr wertschätzend und freundlich, aber es blieb irgendwie spannend, weil wir gemerkt haben, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir Unterschiedlichkeiten herausarbeiten. Und ich merke auch noch, wie er dort bei diesem Moment bisschen angeregter wurde, weil er gemerkt hat, hey, das passt überhaupt nicht zu meiner Gottesvorstellung. Er hat ungefähr wörtlich gesagt, das geht nicht, das kann doch gar nicht sein, das geht nie und nimmer. Wenn Gott uns so mit einer Haltung begegnet, das wäre doch ein viel zu großes Geschenk, das kann gar nicht sein. Und ich dachte in diesem Moment, stimmt, ich habe was Neues über meinen Glauben verstanden. Gottes Gnade ist eigentlich ein viel zu großes Geschenk. Das fand ich ein total schönes Bild für mich, vor allem, weil ich nicht selbst drauf gekommen bin, weil er mir das über meinen Glauben nochmal gespiegelt und erklärt hat. Und ich glaube, genau das meint Gnade im christlichen Sinn. Und das versucht Paulus auch fast wortwörtlich im Römerbrief auszudrücken. Er sagt dort in Kapitel 3, Gnade ist Gottes freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Gibt es wirklich keine Voraussetzung für dieses Geschenk? Gibt es wirklich nichts, was man dazu beitragen muss, möchte man fragen an der Stelle. Super spannend fand ich dazu einen Gedanken von einem Theologen, der es hier schafft, gleichzeitig Ja und Nein zu sagen mit einem Satz. Er schreibt, die einzige Voraussetzung, Gottes Gnade zu empfangen, besteht darin zu erkennen, dass man sie braucht. Die einzige Voraussetzung dafür, Gottes Gnade zu empfangen, besteht darin, sich einzugestehen, dass man sie braucht. Gnade ist ein freies Geschenk. Ein freies Geschenk, das wir ohne menschliches Zutun bekommen. Und es verhält sich genauso wie bei einem Geschenk. Ein Geschenk können wir nur empfangen, wenn es einen Anlass gibt, wo du ein Geschenk empfangen kannst. Dann kannst du das nur empfangen, wenn du nachher sagst, zu der schenkenden Person, ja, vielen Dank für das Geschenk, ich nehme es an. Und du kannst das Geschenk nicht empfangen, wenn du sagst, nein, danke, ich brauche das nicht. Und so ähnlich ist es genauso auch mit Gottes Gnade. Das ist ein Geschenk, das ohne Voraussetzungen auskommt, ohne Bedingungen unsererseits. Der einzige Gedanke ist nur, dass wir dieses Geschenk annehmen. Als Studentenpastor, der viel in einem evangelistischen Kontext unterwegs ist, beobachte ich bei vielen von meinen Studentinnen und Studenten immer wieder, dass dieser Gedanke der Gnade sehr fest sitzt, wenn es darum geht, andere zum Glauben einzuladen. In Gesprächen mit Studenten mit einer anderen Weltanschauung ist vielen von meinen Studenten häufig klar, jawohl, der christliche Glaube beruht aus Gnade. Es braucht nichts, irgendwie Christin zu werden, sondern das ist ein Geschenk von Gott. Das kann man einfach annehmen danach. Meine Beobachtung ist aber auch, dass es nicht immer gelingt, diesen Gedanken auch auf das eigene Leben zu übertragen. Ein Schweizer Theologe beschreibt dieses Problem sehr treffend. Es war auch eine Erfahrung, die er in verschiedenen seelsorgerlichen Gesprächen gemacht hat, auch vor allem bei evangelisch geprägten Christen, so sagt er. Bei evangelisch geprägten Christen, wo man eigentlich sagen würde, die stehen ja in der Tradition von sola gratia, also allein die Gnade, das müsste sich doch eigentlich bei denen eingefleischt haben durch die Kirchengeschichte in den verschiedenen Theologien, die da herrschen. Und dieser Autor, Thomas Herrier, schreibt, der protestantische Christ muss sich den Himmel zwar nicht mehr verdienen, er wird ihm aus Gnade geschenkt. Danach aber, nach seiner gnädigen Annahme durch Gott, ist es umso wichtiger, dass er sich seiner Erwählung und Rechtfertigung würdig erweist. Die protestantischen Konfessionen machen zwar nicht das Christwerden von der Leistung abhängig, wohl aber das Christsein und das Christbleiben. Ich finde, Thomas Herrich hat diesen Gedanken treffend beschrieben, treffend kritisiert. Viele Menschen, bei vielen Christen ist es vollkommen klar, ja, man wird allein durch ein Geschenk, allein durch Gnade Christ. Aber irgendwann in dem Leben, wenn man Christ bleibt, wenn man Christ ist, dann schleicht sich so ein Gedanke der Leistung immer wieder ein. Ich muss das und das in der Nachfolge erfüllen, dass ich von Gott geliebt bin. Ich muss dies und jenes in der Gemeinde tun, um Gott zugehörig zu sein. Und ich glaube, wir verkennen dabei das Geschenk, das Gott uns macht und auf dessen Grundlage wir stehen. Paulus macht das hier in dem Text aber nochmal vollkommen neu klar. Die Gnade ist zur Grundlage unseres Lebens geworden. Und zwar nicht nur beim Christwerden, sondern genauso auch beim Christsein und beim Christbleiben. Und durch Jesus haben wir einen freien Zugang zu dieser Gnade bekommen. Ich habe als Student Politikwissenschaften studiert und dabei auch ein Praktikum im Deutschen Bundestag gemacht, schon einige Zeit her. Aber ich fand eine Sache da ganz spannend beim Bundestag. Ich weiß nicht, ob jemand von euch dort schon mal war. Das ist ein bisschen ähnlich wie beim Flughafen. Da gibt es sehr aufwendige Sicherheitskontrollen, wenn man rein muss oder wenn man rein möchte. Also der Rucksack wird durchgecheckt, muss durch so einen Bodyscan durchlaufen und schaut, dass man halt keine verbotenen Sachen mit reinnimmt. Das kann sich auch mal ein bisschen ziehen, wie beim Flughafen. Außer man hat einen Hausausweis. Ein Hausausweis, das ist so eine kleine Scheckkartengröße, so eine kleine Kreditkartengröße, ein Ausweis, wo der Name draufsteht und ein Bild. Und das kann man sich ausstellen lassen von einer Behörde da. Das zeigt man am Eingang einfach den Polizisten. Zack, und man ist durch im Bundestag. Und dieses Bild von dem Hausausweis ist mir seitdem ein Bild zu der Gnade Gottes geworden. Durch die Gnade Gottes haben wir wie so einen Hausausweis bekommen. Ein Hausausweis einfach durchzugehen, vorbeizugehen. Es gibt keine aufwendigen Sicherheitskontrollen vor Gott. Kein Reinheitszertifikat, das wir irgendwie vorlegen müssen. Keine Bescheinigung der Nachfolge, dies oder das getan zu haben. Sondern wir können einfach diesen Hausausweis vor ihm zeigen und durchgehen. Wir haben einen freien Zugang zu seiner Gnade bekommen. Und Paulus schreibt hier, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Und Leute, lasst uns das machen. Lasst uns diese Schwammhaltung einnehmen. Lasst uns das in Anspruch nehmen. Diese Gnade Gottes, zu der wir einen freien Zugang bekommen haben, das macht so viel in unserem Leben aus. Das wird so vieles in unserem Alltag immer wieder neu verändern. Wenn wir wissen, dass wir durch Gottes Gnade bei ihm zugehörig sind und in so einer liebevollen Beziehung mit Gott leben können. Lasst uns immer wieder neu diese Schwammhaltung einnehmen und diesen Gedanken in uns aufsaugen. Der Blick von Paulus bleibt hier auf Gott gerichtet und er schaut in die Zukunft. Eine Hoffnung, die uns mit Freude und mit Stolz erfüllt. Ein Ausleger schreibt hier, dass das deutsche Wort, was wir in den meisten Bibelübersetzungen haben, Hoffnung, dass es eigentlich zu schwach formuliert ist im Deutschen. Das griechische Elpis meint hier einiges mehr nochmal. Das meint ein festes Überzeugtsein. Im deutschen Sprachraum, wenn wir von Hoffnung sprechen, machen wir das etwa so. Ich bin Fußballfan, Fan von Borussia Dortmund, und ich habe seit Jahren immer das Ziel oder den Wunsch, dass meine Fußballmannschaft endlich mal ihr Saisonziel erreicht. Und ich habe die Hoffnung und ich hoffe auch dieses Jahr wieder, wahrscheinlich werden wir aber wieder Zweiter oder Dritter hinter den Bayern, wahrscheinlich kommt es so wie jedes Jahr, aber nichtsdestotrotz bleibe ich einfach bei dieser Hoffnung. Ich drücke dir in die Daumen, ich hoffe da weiterhin, sieht auch gerade ganz gut aus. Das meint so im deutschen Sprachgebrauch das Wort Hoffnung. Das griechische Elpis würde aber noch mal einiges mehr meinen. Es geht nicht nur um so eine Hoffnung, wo wir hoffen und uns nicht sicher wissen und kann halt sein, dass es doch wieder anders kommt als gedacht. Sondern Paulus meint hier eine tiefe Gewissheit, eine feste Überzeugung, eine starke Zuversicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich empfinde diese Aussicht auf die ewige Gegenwart Gottes nicht immer als so eine tiefe Hoffnung, die mein Hier und Jetzt absolut verändert. Aber ich glaube, dieser Text kann helfen, weil in diesem Text steckt eine Steigerung drin. Vielleicht kann das ein gutes Beispiel sein, sich das zu veranschaulichen, die Unterscheidung zwischen positivem und negativem Frieden. Wenn wir auf den Anfang dieses Textes schauen, dort wird viel vom negativen Frieden gesprochen. Das ist eine ganz einfache Unterscheidung. Negativer Friede meint einfach die Abwesenheit von Krieg. Es gibt keine Panzer, die rumfahren, keine Soldaten, die schießen, es ist kein Krieg. Das ist negativer Friede. Und das sagt Paulus, das haben wir. Wir haben negativen Frieden bekommen. Aber nicht nur. Paulus legt da noch eine Schippe drauf. Er geht auf die zweite Stufe. Er sagt, wir haben nicht nur diese Abwesenheit von Krieg, nicht nur diesen negativen Frieden, sondern wir haben auch einen positiven Frieden. Positiver Friede würde meinen, nicht nur, dass es keinen Kriegszustand gibt, sondern dass es eine Grundlage für ein gutes Leben gibt, dass es Freiheit gibt, dass man sich gut entwickeln kann, dass man Ressourcen zur Verfügung hat, ein gutes Leben führen kann. Und ich glaube, so in so eine ähnliche Richtung von diesem positiven Frieden geht Paulus mit dem Gedanken, wenn er sagt, wir haben auch im Hier und Jetzt schon einen freien Zugang zu Gottes Gnade. Und an dieser dritten Stelle gehe ich schwer davon aus, dass Paulus noch eine Schippe drauflegt. Wenn wir jetzt schon nicht nur einen negativen, sondern auch einen positiven Frieden, einen freien Zugang zu Gottes Gnade haben, wie viel mehr wird sowas in der ewigen Gegenwart von Gott sein? Und ich finde diesen Gedanken hilfreich, auch wenn ich mir das nicht so genau vorstellen kann, wenn da viele Fragezeichen sind und wenn ich auch den Eindruck habe, dass die biblischen Texte gar nicht so klar sind, wenn es um das Thema Ewigkeit bei Gott geht, sondern eher ein paar Schattenzeichen, ein paar Dinge, die man sich vorstellen kann, aber keine 100% klaren Bilder zeichnen, gehe ich zutiefst davon aus, dass es nochmal irgendwie eine Stufe mehr sein wird, weil in der Rückschau zur Gegenwart schon einiges passiert ist. Ich habe am Anfang ein bisschen was von dem Tagebuch erzählt. Von dem Tagebuch, in dem ich geschaut habe und von diesem Auf und Ab, das ich so in meinem Alltagschristsein, nicht nur im Studium, sondern auch in den letzten Tagen und Wochen immer wieder festgestellt habe. Und ich habe dort in diesem alten Tagebuch gesehen, auch viele Bekenntnisse, die ich aufgeschrieben habe, Jesus wieder neu nachfolgen zu wollen, jetzt alles ehrlich zu meinen und dies und jenes in diesem Lebensbereich, wo ich da noch nicht so den Eindruck habe, dass das gut war, das nochmal neu zu sortieren. Und in der nächsten Woche dann irgendwie wieder gemerkt habe, okay, das hat vielleicht doch nicht so geklappt und da ist es dann doch wieder in die Tiefe reingekommen. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich in dieser Zeit irgendwann angefangen habe, meine Tagebucheinträge zu verändern. Und aus dieser Zeit habe ich euch mal ein Foto abfotografiert. Es ist nicht wahnsinnig schön, so sehen meine Tagebücher auch nie aus, die sind nie schön. Aber ich glaube, man kennt den Gedanken da drauf. Da steht drauf 24/7 Gnade. Und ich fand es nochmal total spannend, rückblickend bei mir in meiner eigenen Biografie festzustellen, das war mir gar nicht so bewusst, dass sich einiges in meinem Alltag verändert hat, seitdem ich diesen Gedanken ein bisschen mehr verstanden habe. Dass Gottes Gnade die Grundlage meines Lebens geworden ist. Dass Gottes Gnade keine Trophäe ist, die ich für eine erfolgreiche Nachfolge ausgezahlt bekomme, sondern die Grundlage von meinem täglichen Leben. Und das wünsche ich dir, dass das deinen Alltag prägt. Und du das aufsaugen kannst, immer wieder neu. Dass Gottes Gnade zur Grundlage in deinem Leben geworden ist. Und dass das dich und deinen Alltag immer wieder prägen darf. Die liebevolle Haltung, in der Gott sich uns zuwendet, mit diesem großen Geschenk, das er uns macht. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus Christus, wir danken dir. Danke für diese Haltung, mit der du uns zugewandt bist. Danke für deine Gnade, durch die ein so großes Geschenk ohne Liebe zum Ausdruck kommt. Und wir möchten dich bitten, dass du uns das glauben lässt, dass wir in dieser nahen, liebevollen Beziehung mit dir leben können. Ob wir diesen Frieden gerade spüren oder ob der weit entfernt ist. Bitte lass du uns das glauben und mit diesem Glauben in unserem Alltag leben. In deinem Namen, Jesus. Amen.